Die Singles hier in der Gemeinde, ich frage jetzt nicht per Handzeichen, wer einer ist. Ich bin einer, also nicht hier in der Gemeinde, aber ich bin Single. Einer von der fröhlichen Variante. Stellt euch mal die Frage, wenn ihr gefragt werdet, hey, lebst du eigentlich in einer Beziehung? Was antwortest du? Vielleicht traurig? Ja, nee, leider nicht. Ich sage immer ganz fröhlich, ja klar, ich lebe nicht nur in einer Beziehung, ich lebe in vielen Beziehungen. Weil unser ganzes Leben ist doch Beziehung. Ich habe Kollegen, ich habe Freunde, ich habe eine Familie, ich habe Nachbarn. Das sind alles Beziehungen. Ganz unterschiedliche Beziehungen, aber es sind Beziehungen. Und das ist so, weil Gott selbst das angelegt hat. Gott selbst lebt ja in Beziehung. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die Trinität, das ist die Urbeziehung, könnte man fast sagen. Oder will ich heute eigentlich auch sagen. Und das ist wunderbar. Und eigentlich müsste das heißen, hey cool, niemand muss alleine und einsam leben. Leider nehmen das viele heute nicht ganz so wahr. Es gibt zu viele Menschen, die alleine und einsam leben. Ich wollte heute keine Predigt halten, so zum Thema Singles in der Gemeinde, habe ich dem Christoph gesagt, das mache ich nicht. Was ich stattdessen mache, ich weiß nicht, ob das Thema angeschlagen ist, runter vom Bahnsteig rein ins Leben von Singles und anderen, die warten. Ihr kennt sicherlich das Bild vom Bahnsteig, wenn man da so steht, vielleicht mit seinem Köfferchen, vielleicht auch mit leichtem Gepäck. Da steht man und wartet im besten Fall auf einen Zug, der planmäßig kommt. Heutzutage ist das manchmal selten. Aber es gibt viele Leute, die auch einfach so am Bahnsteig stehen und warten und gar nicht so wirklich wissen, ob da überhaupt jemals was kommt. Es sind nicht nur die Singles, die warten, sondern ich bin mir sicher, dass jeder von euch heute sagen kann, ich warte auf jemanden oder auf etwas. Klar, wir Singles, wir warten noch auf unseren Lebenspartner. Also wenn ich mich jetzt nicht entschieden habe, ich will ehelos bleiben, dann warte ich. Ich warte immer noch fröhlich auf einen Ehemann. Andere warten vielleicht wieder, weil sie verwitwet sind oder geschieden. Viele Leute sind allein leben. Und wisst ihr, was das größte Problem ist, was ich immer feststelle zum Thema Warten? Ich warte auf einen Ehepartner, dann bin ich verheiratet, habe einen Mann, dann warte ich auf Kinder. Kinder warten kann echt hart sein. Dann sind die Kinder da, dann warte ich drauf, dass ich endlich wieder eine Nacht durchschlafen kann. Dann schlafe ich eine Nacht durch, dann freue ich mich drauf, wenn ich endlich mal wieder mit meinem Mann alleine sein kann. Dann warte ich drauf, dass die Kinder aus der Schule sind. Dann warte ich drauf, dass mein Mann endlich meine Wünsche erfüllt. Dann warte ich drauf, ich warte nur noch. Das zeigt mir, dass Warten einfach kein guter Zustand ist. Denn wer wartet, lebt eigentlich nur in der Zukunft und auf irgendwas hin, wo er überhaupt nicht weiß, kommt das oder kommt es nicht. Und die Leute, die warten, die übersehen permanent eigentlich das Gute und das Schöne, das sie jetzt gerade haben könnten. Wartende, die vergessen einfach, ihr Leben zu leben. So ist meine Wahrnehmung. Und wisst ihr was? Das hat viel mit Lebenseinstellung zu tun. Ihr kennt bestimmt die Leute, wo irgendwie nie was passt. Also da kommt dann zum Thema Singles der Ehemann oder die Ehefrau, aber dann schnarcht sie. Oder dann hat man endlich den Traumpartner und dann klappt es halt doch nicht mit den Kindern. Ich kenne viele Paare in meinem Umfeld, die keine Kinder haben und es tut weh. Aber es gibt eben auch diese Menschen, die einfach irgendwie notorisch unglücklich zu sein scheinen. Ich habe hier vorne zwei Gläser, nicht weil ich so viel Durst habe, sondern weil ich euch was klar machen will. Es gibt diese zwei Sorten. Ich kann entweder sagen, mein Glas ist halb voll oder ich kann sagen, mein Glas ist halb leer. Ihr seht, es sind die gleichen Gläser, aber es sind zwei Sichtweisen und deshalb möchte ich heute Morgen an eure Lebenseinstellung appellieren. Denn wenn das Glas permanent halb leer ist, dann wirst du vermutlich eher unglücklich sein. Dann fragst du dich immer, Mai, hier fehlt doch noch was. Und du wirst nie zufrieden. Wenn es halb voll ist, dann bist du dir bewusst, hey, da ist eine Menge drin. Ich habe ganz schön viel. Ja, da fehlt vielleicht was, aber da ist eine ganze Menge drin. Und mein Ziel heute ist, und dazu möchte ich euch anstiften, dass ihr euer Glas als halb voll seht, dass ihr merkt, hey, ich habe ein Hier und Jetzt und da ist eine Menge geschenkt, dass ihr das annehmt, genießt und das Leben feiert. Denn das ist die Wahrheit, mit der wir leben. Unser Glas ist halb voll. Der Bibeltext, den Uta gelesen hat, der zeugt davon, dass Jesus selbst sagt, ich habe euch die Fülle gegeben. Leben in Fülle. Ein volles Leben. Da sind viele Böse drumherum, die uns alles andere einreden wollen. Aber die Wahrheit ist, unser Glas ist nicht nur halb voll, sondern randvoll. Das ist die Basis, die Wahrheit, mit der wir leben. Und da gibt es ehrlich gesagt nichts zu diskutieren. Tatsächlich ist es aber so, dass es einfach eine Menge gibt, die uns den Blick, also viele Sachen, die uns den Blick vernebeln auf die Fülle, die Gott uns gegeben hat. Und ich bin da heute Morgen ganz ehrlich und das mag an manchen Stellen schmerzen, aber wir Singles haben es in Gemeinden tatsächlich manchmal nicht sehr gut. Weil die Familie und Ehe in Gemeinden sehr hoch gehalten wird. Und das ist gut und richtig. Weil Familie ist nun mal die Keimzelle nicht nur unserer Gesellschaft, sondern auch unseres Lebens. Ohne meine Eltern gäbe es mich nicht. Und ich bin froh, dass es sie gibt. Und die Ehe ist eine unfassbar geniale Erfindung Gottes, um Familie zu gründen und um seine Liebe zu uns Menschen Ausdruck zu verleihen und auch um Gemeinschaft zu etablieren. Aber, und deshalb bin ich heute hier, weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt, Ehelosigkeit ist nicht der Plan B. Ehelosigkeit ist eigentlich was, was in der Bibel als ziemlich hoch angesehen wird. Das ist ein ziemlich hoher Stand. Jesus selbst sagt das im Gespräch mit Pharisäern und ich zitiere aus Matthäus 19. Da sagt Jesus, denn einige sind von Geburt an zur Ehe unfähig, andere sind von Menschen zur Ehe unfähig gemacht und wieder andere haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht, um des Himmelsreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Und Paulus, der greift das Thema auch auf im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, und das zitiere ich sehr, sehr gerne. Paulus war ja selbst Single. Ich wollte zwar lieber, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott. Der eine so, der andere so. Also ich will heute nicht ausbreiten, warum das so ist, dass in Gemeinden Ehe und Familie eben der Hauptschwerpunkt sind. Aber ich möchte euch einfach sagen, Ehe und Familie sind so wichtig. Ich bin froh über jede Familie, die heil ist, wo es Kinder gibt. Aber Jesus sagt es, Paulus sagt es, zahlreiche Beispiele in der Bibel bezeugen das, dass Singles auch nicht ganz unwichtig sind im Reich Gottes. Und deshalb die Frage, was macht uns Singles das Leben so schwer? Woher kommen Sorgen, Probleme, Nöte? Woher kommen so blöde Gefühle? Und darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen. Ich glaube, ihr merkt das, dass ich selbst nicht zu so der traurigen Sorte Single gehöre. Ich hadere schon manchmal auch damit und frage mich, Mai, woran liegt's? Ich kann es ja nicht ändern. Ich habe mittlerweile festgestellt, auch über meine Arbeit mit MWAG, dass es viele, viele Singles gibt, die da einfach nicht drüber reden. Vielleicht, weil sie nicht wollen, viele aber auch, weil sie Angst haben, so nach dem Motto, dann komme ich am Ende noch in so eine Depri-Schiene rein. Das möchte ich heute nicht. Ich möchte euch Singles locken, runter vom Bahnsteig, rein ins Leben. Aber ich möchte eben nicht nur die Singles locken, sondern eigentlich euch alle. Und gerade die, die ihr Leben vielleicht so leidvoll zelebrieren, weil sie immer denken, ach, irgendwas fehlt doch noch. Ich möchte jetzt mit euch 6 Herausforderungen anschauen, an denen wir Singles oft leiden. Das ist mit Sicherheit keine komplette Liste, aber eine ganz gute. Aber vor diesen Herausforderungen stehen eben nicht nur Singles. Ich nenne das erstmal. Also, wir Singles leiden an dem Fokus auf Ehe und Familie, an blöden Fragen, an diffusen Gefühlen, an Einsamkeit und Alleinsein, an Fruchtlosigkeit, Frauen hier tatsächlich mehr als Männer, und an Glaubenszweifeln. Und das hat eine Menge mit Beziehung zu tun. Ich fange jetzt immer an und sage, was das Problem ist und dann, was ich selbst dagegen tun kann und was wir als Gemeinde dagegen tun können. Also zum Thema Fokus auf Ehe und Familie. Ich habe das schon gesagt, dass ich Ehe und Familie extrem wichtig erachte. Keine Frage, da will ich auch gar nicht diskutieren. Aber es ist eben so, dass in vielen Gemeinden so ein unausgesprochenes Dogma herrscht. junge Leute sind dazu geschaffen, zu heiraten und Kinder zu kriegen. Und ja, dem würde ich nicht widersprechen, aber was ist denn, wenn nicht? Ich habe eine gute Freundin, die sagt mir immer, ah, Tina, du findest auch noch jemanden. Und ich sage dann immer, ja, und was ist, wenn nicht? Also muss ich dann irgendwann mit 50 erkennen, ja, hat doch nicht geklappt? Das sehe ich nicht ein. Also was ich dagegen tun kann an diesem Fokus an Ehe und Familie, ist erstmal ganz klar, dass ich selbst dafür sorge, dass auch andere Themen gesetzt werden in der Gemeinde. Ich bin froh, dass Christoph Schroth heute das Thema Singles mit in diese Reihe gebracht hat, weil es wichtig ist. Und was wir dagegen tun können, wie du das schon gemacht hast, eben auf diese Ausgewogenheit achten, dass wir nicht nur Ehe- und Familienthemen thematisieren, sondern eben auch anderes. Dass wir uns wirklich als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Hauskreis Gedanken machen, hey, worüber müssten wir eigentlich mal sprechen? Worüber müssten wir mal predigen? Und ganz ehrlich, ich kenne einen Haufen Mütter, die sagen, dieser Familienkram geht mir so auf den Wecker. Ich will einfach mal wieder Frau sein. Ich will einfach mal wieder ein Thema als Frau bearbeiten dürfen. Und nicht mich nur unterhalten, hat dein Kind schon durchgeschlafen oder nicht. Also es gibt zig Themen, die wir beackern sollten. Und der Fokus sollte da einfach auf Gemeinschaft, auf Beziehung liegen. Denn das ist die Basis, auf der wir leben. Die zweite Frage, vor der wir, oder das zweite Problem, die zweite Herausforderung sind die blöden Fragen. Ihr kennt, also ihr Singles kennt es bestimmt. Da ist die Oma, die am Geburtstag fragt, na, hat es denn jetzt mal geklappt? Hast du jemanden mitgebracht? Nein. Du findest auch noch dein Deckelchen. Oder, ganz böse, Gott hat bestimmt was anderes für dich vor. Vielleicht sollst du ehelos bleiben. Also vom Single-Sein auf die Gabe der Ehelosigkeit zu schließen, finde ich schwierig. Was ich tatsächlich von manchen älteren Single-Frauen schon gehört habe, sind so Sätze wie, komm du erst mal in mein Alter. Herzlichen Dank. Was ich dagegen tun kann, ich werde mir über meine eigene Situation schlichtweg klar und ich lerne einen Umgang mit solchen Fragen. Und da habe ich mir zum Beispiel von Paulus Schlagfertigkeit antrainiert und sage ganz salopp, die einen so, die anderen so. Was wir dagegen tun können, solche Fragen einfach nicht stellen. Und das betrifft eben nicht nur die Singles, sondern auch das jung verheiratete Paar, wo wir dann, na, wie sieht's denn aus mit dem Nachwuchs? Das geht die anderen Leute erstmal gar nichts an. Vielleicht wollen sie einfach nicht oder es klappt eben wirklich nicht, aber sowas passt einfach nicht in ein Smalltalk-Gespräch. Und so ein falsches Verständnis nach dem Motto, ich weiß, wie es dir geht, passt auch nicht. Das passt nur, wenn wir gelernt haben, miteinander offen und ehrlich umzugehen und wenn wir Räume dafür schaffen. Deshalb traut euch, offen und ehrlich zu sein. Das ist auch ganz wichtig für die nächste Herausforderung, nämlich diese diffusen Gefühle. Bei uns Singles zum Beispiel das Thema Schuld. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben, dass mich keiner lieben will. Oder Zweifel. Bin ich überhaupt wertvoll genug für einen Ehemann? Also ich jetzt. Versagensangst. Mich nimmt ja eh keiner mehr. Oder schlichtweg auch Trauer. Ich arme, arme Maus. Was ich dagegen tun kann und nicht nur kann, sondern muss, ist einfach, ich muss meine Gefühle aufklären und mir bewusst werden, hey, was steckt eigentlich dahinter? Nichts runterspielen ist ganz wichtig und das ist was, warum ich bei MWAG dabei bin, weil ich diese ganzen Singles, die irgendwie bis Ende 30 denken, hoch, da kommt schon noch einer und dann mit Anfang 40 merken, ja nee, doch nicht und mein Kinderwunsch jetzt, da kann man sich vorher drüber Gedanken machen. Diese ganzen Lügen aufdecken, also nach dem Motto, ich bin nicht wertvoll genug und so, das ist ja alles Blödsinn. Und das gegebenenfalls auch mit einer Unterstützung, einem Seelsorger, einem Coach. Ich bin selbst Coach und liebe es, Menschen zu begleiten auf solchen Wegen. Was wir dagegen tun können als Gemeinde, ganz wichtig, geschützte Räume schaffen. Aus diesem Grund ist MWAG entstanden. Damit Singles, die traurig sind und verletzt vom Leben und die Welt nicht mehr verstehen, damit die endlich einen Ort haben, wo sie hinkommen können und sagen können, ich bin traurig, ich verstehe die Welt nicht mehr. Angebote machen, Trauer zulassen, diese Ratlosigkeit zulassen. dass wir als Gemeinde lernen, dass ihr als Gemeinde lernt, ehrlich zu sein, liebevoll nachzufragen und eben nicht immer nur so, ja, wie geht's dir denn? Und man will es eigentlich gar nicht wissen, sondern Beziehungen leben und gestalten sind so wichtig, wenn wir da aufklären wollen. Ein ganz großes Problem, die Einsamkeit und das Alleinsein. Es gibt so viele Menschen, die einsam und allein sind, übrigens auch Familienleute. Was ich dagegen tun kann? Gemeinschaft suchen. Ich habe ein Beispiel, ganz toll, ihr kennt vielleicht die Zeitschrift Family vom Bundesverlag, das ist die aktuelle Ausgabe. Die haben ein Dossier, Leben teilen. Da steht die Geschichte drin von Rahel. Rahel ist eine MWAG-Frau aus Bremen. Die hat vor ein paar Jahren eine gute Freundin, eine gute Familie gefragt, hey, wollen wir nicht zusammen wohnen? Ein Ehepaar mit 5 Kindern und Rahel. Sie hat gesagt, das war wie ein Heiratsantrag. Ich war so aufgeregt. Die wohnen jetzt seit ein paar Jahren nebeneinander in 2 Reihenhäusern. Eine Singlefrau und eine Familie. Rahel ist nicht mehr einsam. Die weiß, mit wem sie in Urlaub fährt. Was auch nie ganz schlecht ist und gerade für uns Singles echt wichtig, unseren Gemeinschaftssinn zu erhalten. Weil wenn man so alleine vor sich hin lebt, dann weiß man nicht mehr, wie das ist, ein Zimmer zu teilen oder eine Wohnung. Und was wir dagegen tun können als Gemeinde? Gemeinschaft bauen. Dass ein Hauskreis eben nicht nur Bibelkreis ist, sondern auch eine echte Gemeinschaft, die zusammenhält. Dass sowas wie mit Tillmann gerade einfach öfter passiert, dass man weiß, hey, derjenige hat eine Prüfung, da hadert gerade jemand, dass einfach noch keine Frau in Sicht ist. Und das geht nur, wenn wir uns darauf einlassen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, gemeinsam Feste feiern. Wie oft stehen sicherlich an dieser Stelle hier Leute, die sagen, hey, ich habe mich verlobt, wir heiraten im Sommer. Aber steht hier auch mal irgendwie eine Singlefrau, die sagt, ich habe gerade eine richtig coole Fortbildung abgeschlossen. Halleluja. Also nur so zum Beispiel, es gibt eine Menge Dinge, die man feiern kann. Und feiern trägt immer zur Gemeinschaft bei. Mein Tipp. Das ganz schwierige Thema Fruchtlosigkeit. Und da bin ich ganz ehrlich, da haben wir Frauen es einfach schwerer als ihr Männer. Weil bei uns tickt die biologische Uhr. Ich weiß, ich habe noch so knapp 10 Jahre und dann wird es vorbei sein mit dem Kinderwunsch. Was dann? Seit Jesus weiß ich, dass mein Leben Frucht bringen kann. Ob leibliche Frucht oder nicht, aber es kann Frucht bringen. Das heißt, was ich tun kann, dass ich mir meiner Fruchtbarkeit bewusst werde. Und das Segensreich, was wir in München bauen, das ist die Frucht, die ich gerade bringe. Und das ist wunderbar. Wir haben Leute, die sich bekehren, einfach nur, weil wir Gemeinschaft leben. Und wir stiften andere an, Gemeinschaft zu leben. Und das ist toll. Also die Frage, wenn du alleine bist und eben keine leibliche Frucht in Sicht ist, was ist die Frucht, die du bringen kannst? Stell dir doch mal diese Frage. Was ist dein Traum? Was davon ist realistisch? Ich war vor 2 Wochen im Skiurlaub mit einer Familie zusammen. Und da war es so, dass ich morgens früh die Mama beneidet habe, wie sie mit ihrem Einjährigen gekuschelt hat. Am nächsten Morgen habe ich gedacht, oh, es ist schön ausgeschlafen zu sein. Und dann habe ich mir nach dem Frühstück die Kleine geschnappt, hatte Spaß mit dem Kind, habe ein bisschen Mama sein gespielt und die Mama hat einfach ein bisschen weiter geschlafen. Das ist auch Frucht, die ich bringen kann. Anderen Gutes tun. Das hat der Mutter gut getan, es hat mir gut getan. Am Ende waren einfach alle glücklich. Was wir gegen diese Fruchtlosigkeit tun können, ist ganz einfach, einander zur Frucht verhelfen und diese Frucht feiern. Also das, was möglich ist, einfach mal in Betracht ziehen und losgehen. Wenn ich keine eigenen Kinder haben kann, vielleicht ist ja mein Weg wirklich in ein Waisenhaus zu gehen und Mutter zu sein. Und da bin ich ganz ehrlich, das ist nichts, was man anderen Leuten sagen kann. Das muss man selbst entdecken. Weil wenn ich zu einer kinderlosen Frau gehe und sage, hey, vielleicht hast du keine Kinder, weil Gott will, dass du in ein Waisenhaus gehst. Das tut weh. Und das ist nicht unser Auftrag. Aber uns gegenseitig zu ermutigen und zu gucken, welche Frucht kann ich bringen. Und lieber einen anderen Weg zu gehen, als beleidigt stehen zu bleiben nach dem Motto, ich warte lieber noch. Und der letzte und schwerwiegendste Punkt, an dem ich auch schon gehadert habe, sind diese Glaubenszweifel. Gott meint es nicht gut mit mir. Gott hat mich vergessen, weil eigentlich soll doch jeder einen Mann oder eine Frau haben. Wer von euch hat noch nicht an irgendeinem Punkt gedacht, Gott hat ihn vergessen? Und jetzt ist die Frage, ist mein Glas halb voll oder halb leer? Jesus sagt, es ist voll. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das ist die Wahrheit, mit der wir leben. Und bei solchen Glaubenszweifeln, da kann ich nur ermutigen, und deshalb stehe ich auch heute hier, dass ihr die zulasst und dass ihr sagt, Gott, ich finde es so schlimm, dass ich keinen Partner habe. Trauer zulassen. Mit anderen drüber reden, wo ich Vertrauen zu habe. Aber auch die Wahrheit Gottes anerkennen und verstehen, wenn es erstmal nur im Kopf ist, ich habe Leben in Fülle. Ich persönlich auch ohne Ehemann, ich habe Leben in Fülle und zwar in absoluter Fülle. Mir fehlt nichts. Und was wir als Gemeinde dagegen tun können, ist ganz einfach. Kampfplätze schaffen. Wo kann ich hinkommen als Single oder als wer auch immer mit dem, wo ich gerade echt kämpfe und kann sagen, ich verstehe Gott nicht. Vielleicht hasse ich Gott auch gerade. Vielleicht gibt es auch den Tag, wo ich sage, Gott, du und ich getrennte Wege. Aber diese Kampfplätze, die brauchen wir. Wichtig ist, dass wir uns der Wahrheit Gottes stellen und dass wir diese Kämpfe ausfechten und Zusagen einfordern. Und Jesus sagt zu, dass wir das Leben in Fülle haben. Spätestens jetzt sollte klar sein, dass diese ganzen Herausforderungen, die wir Singles haben, nicht nur uns Singles betreffen, sondern eigentlich jeden von uns an irgendeiner Stelle. Und deshalb ist Beziehung leben und Beziehung gestalten so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir alle runter vom Bahnsteig steigen und ins Leben. Dass wir nicht da traurig stehen mit unserem Köfferchen und warten, vielleicht auf was Bestimmtes, vielleicht auch einfach nur darauf, dass es besser wird. Dass wir aufhören mit dem Warten, dass wir endlich das halbvolle Glas feiern, dass wir das wahrnehmen, dass wir Gott darum bitten, dass er uns den Blick öffnet und dass wir uns auf den Weg machen, genau das zu entdecken, was das heißt, die Fülle des Lebens. Ich habe neulich eine Postkarte gesehen, da habe ich erst gelacht und gedacht, krass, und mittlerweile habe ich davon zig gekauft. Da steht drauf, wenn du glücklich sein willst, dann sei glücklich. Ist ein bisschen hart vielleicht, aber so ist es. Es ist unsere Entscheidung, ob wir sagen, nee, mein Glas ist halb leer, oder ob wir sagen, mein Glas ist halb voll. Und als Christen, ganz ehrlich, haben wir eine Verpflichtung zu sagen, es ist voll. Weil Jesus es gut meint. Der ist der Hirte, der alles getan hat, der uns Leben in Fülle schenkt. Es gibt ein Gedicht von Charlie Chaplin, da geht es darum, uns selbst zu lieben. Uta liest das vor.
Also ich habe das vor Weihnachten im Fernsehen gehört und war total berührt und bin dann sofort ins Internet und habe mir das rausgezogen, habe es an ganz, ganz viele Freunde verschickt. Und jetzt letzte Woche hat mir das eine Kollegin mitgebracht, zufällig, sie sitzt sogar heute hier, und das möchte ich jetzt vorlesen. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnung für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder herunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte aufforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen mit Selbstliebe so ein kleines Problem haben, weil wir sollen ja die anderen eigentlich lieben. Aber heißt es nicht, dass wir Gott lieben sollen wie uns selbst? Ich mag diesen letzten Vers von Charlie Chaplin. Der hat das übrigens wohl zu seinem 70. Geburtstag geschrieben. Wir brauchen uns nicht weiter vor Streit, Konfrontationen und jeglichen Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten, denn sogar Sterne kollidieren manchmal und aus ihrem Zusammenprall entstehen neue Welten. Runter vom Bahnsteig rein ins Leben. Manches muss zusammenprallen. Manches in meinem Leben muss aufeinanderprallen. Zum Beispiel meine Vorstellungen, meine Wünsche, das, was ich eigentlich vom Leben erwarte, mit dem, was ich habe oder auch nicht habe. Aber wenn ich diesen Zusammenprall einfach mal zulasse und immer wieder zulasse, dann entstehen eben neue Welten. Und dann erlebe ich auch, was Fülle heißt. Was es heißt, dass ich einen guten Hirten habe, was es heißt, diesem Hirten zu vertrauen und wirklich zu glauben. Und vielleicht manchmal erst im Kopf, ganz kognitiv. Aber ich verspreche euch, das wird ins Herz rutschen, dass wir dieses Leben in Fülle haben und dass wir wirklich verstehen und verinnerlichen, dass unser Glas voll ist. Ich bete und ich bitte euch zur Ehre Gottes, soweit es möglich ist, aufzustehen. Jesus, ich bin dir so dankbar für das Leben, was du jedem von uns schenkst, Herr. Ich bin dir so dankbar, dass wir in einem Teil der Welt leben als absolut Privilegierte, mit warmen Betten, mit Essen, mit Gesundheitsversorgung, Herr. Wir haben so viel und es gibt aber so viel, was uns den Blick darauf vernebelt. Und ich bitte dich, dass du diesen Nebel lichtest, Herr, bei jedem von uns, egal in welchem Punkt. Und ich bitte dich auch, Herr, dass du da, wo echt Trauer ist und Verzweiflung und Fragen, dass du das bei jedem heute antickerst und klar machst, dass das sein darf. Herr, und dass du gerade den Singles klar machst, es ist völlig in Ordnung, dass sie so sind, wie sie sind. Dass der Stand, allein zu leben als Single, dass das nichts Schlimmes ist, nichts Verpasstes, sondern völlig in Ordnung, Herr. Aber dass auch Singles eben Leben in Fülle haben, dass wir alle Leben in Fülle haben, weil du, Jesus, das versprochen hast. Und ich danke dir so, Herr, dass du der gute Hirte bist. Ich danke dir, dass du alle Bösen rausschmeißt. Ich danke dir, dass du uns auf grüne Wiesen stellst. Und ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, uns Leben zu geben. Leben in ganzer Fülle. Und ich bitte dich für jeden heute hier, dass er oder sie das erlebt, Herr. An dem Punkt, wo sie gerade hadern, wo sie gerade kämpfen. Ich bitte dich für diese Gemeinde, dass es echt ein Aufbruch wird jetzt zum Beziehung leben, Beziehung gestalten. Dass sich da hier viel bewegt und dass Menschen einfach erleben, was es heißt, in echten Beziehung zu leben, Herr. Wo man ehrlich fragen darf, hey, wie geht's dir? Und wo die Antwort dann nicht flach ausfallen muss, sondern ehrlich. Und dass Heilung geschieht, Herr. Danke, dass du so gut bist und dass du uns alles schenkst, Herr. Du bist der Größte. Du schenkst uns Leben, du schenkst uns Fülle. Und dafür gehört dir alle Ehre, Herr. Amen.